Wir wollen morgen miteinander, wenn es gelesen und gesehen haben, nicht weiterfahren beim dritten Mose, wo ich schon in der Kapelle dran bin, sondern ich möchte hier jetzt mit euch den Einstieg vom Römerbrief. Das ist der zentralste Brief, den sie in der Bibel hat. Es ist ein Meisterwerk vom Heiligen Geist, und das andere bezeichnen. Und der Luther sagt, es sei das grösste Buch, das reinste Evangelium, das je geschrieben worden sei. Es hat auch die tiefsten Gedanken, weil es tut uns den ganzen Heilsplan, der im Alten Testament alles vorgeschattet und darauf hingewiesen ist, tut das zusammenfassen. Theologisch, denke ich, gibt es nicht manche Fragen, die man nicht aus dem Römerbrief könnte beantworten, weil auch für Theologie ist er das zentrale oder der zentrale Brief. Auch Martin Luther hat ja im Römerbrief nachher das Heil gefunden, Frieden gefunden mit Gott, den er jahrelang gesucht hat. Ich werde zwei Abschnitte machen. Der erste, die ersten sieben Vers, wo ich drei Gedanken über das Evangelium sagen will. Und dann ab Vers 8 bis 17, wo ich drei Gedanken über den Apostel Paulus sagen will, im Wissen, dass das wie Zahnrädchen alles ineinander eingreift immer. Und so lesen wir miteinander die ersten sieben Vers vom Römer 1. Paulus, Knecht Jesu Christi, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes, das er zuvor verheißen hat in heiligen Schriften durch seine Propheten, nämlich das Evangelium von seinem Sohn, der hervorgegangen ist aus dem Samen Davids nach dem Fleisch und erwiesen ist als Sohn Gottes in Kraft nach dem Geist der Heiligkeit durch die Auferstehung von den Toten, Jesus Christus, unseren Herrn, durch welchen wir Gnade und Aposteldienst empfangen haben, zum Glaubensgehorsam für seinen Namen unter den Heiden, unter denen auch ihr seid, berufene Jesu Christi. An alle in Rom anwesenden Geliebten Gottes, an die berufenen Heiligen, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, durch den Herrn Jesus Christus. Der erste Gedanke im Zusammenhang mit dem Evangelium. Das Evangelium ist fest in die Geschichte der Menschheit und der Juden eingebunden, eingewickelt. Jetzt, wenn ich mit dem anfange, mit dem Gedanken, so ist der Paulus, wenn ich jetzt noch zuerst ein paar Gedanken über ihn sage, bereits eine Frucht von dem Evangelium. Und er tut es bei sich, beim ersten Vers, den er sich vorstellt, ist für mich interessant. Da sehen wir bereits einen rechten Gegensatz zu dem, wie das oft heute passiert. Wenn sich heute einer vorstellt, dann sagt er, ich bin Doktor von dem und Doktor von dem und dort habe ich auch noch studiert und das auch gemacht und das auch geleitet. Und dann hat man so menschliche eine riesige Schablone, was er alles gelehrt und studiert hat. Und der Apostel Paulus fängt da ganz anders an, ob schon er auch heute mit heutigen Worten Professor wäre in der Theologie, sagt er, er sei ein Knecht Jesu Christi. Und vom Urtext her könnte dort auch Sklave stehen, weil Sklave und Knecht ist eigentlich das Gleiche gewesen. Einfach einer, der über sein Leben keine Verfügungsgewalt hat, der über sein Leben nichts bestimmen tut, der von einem anderen bestimmt wird. Und ich möchte das kurz einfach euch mitnehmen an so einen Sklavenmarkt, wie ihn der Josef im Alten Testament auch erlebt hat, als er von seinen Brüdern verkauft worden ist. Da ist er dort wie ein Stück Vieh angestellt worden. Und da sind die Käufer an diesen Sklaven vorbeigelaufen, haben die angeschaut, ich weiss nicht, noch berührt und betatscht und die Muskeln angeschaut, vielleicht das Maul angeschaut, ich weiss nicht was alles. Und die Sklaven haben vorab geschaut, irgendwo beschämt, Menschen unwürdig, das ganze Verhalten. Und jetzt ist dort ein Herr an dem Markt vorbeigelaufen und hat die Sklaven angeschaut und das war anders gewesen. Er hat mit denen Blickkontakt gesucht und dann ist er auf einen zu und hat gesagt, dich kaufe ich. Und dann hat er den Preis gezahlt, hat den Sklaven heimgenommen und hat es bei ihm wunderbar gut gehabt. Sehr gut. Das Bild, das der Apostel Paulus will für uns zeigen, auch wir sind im umgekehrten Zustand Sklaven gewesen vom Fürst von dieser Welt, unterdrückt, in Bindungen, in Süchten, in elenden Verhalten rein. Und der Herr Jesus ist jedem von uns auch vorbeigegangen und hat uns in dem Sinn freigekauft aus dieser Sklaverei raus. Und jetzt dürfen auch wir, darf ich so sagen, Sklaven Jesu Christi sein. Es ist mir wichtig, dass wir den Gedanken ein bisschen mitnehmen. Warum? Weil heute haben wir viele so ein bisschen den Eindruck, ich bin frei und ich tue frei entscheiden. Ich mache, was ich will, mir muss niemand etwas vorschreiben. Und das sehe ich in der Bibel nicht. In der Bibel, wie es der Römer 8 nachher, der Paulus dort sehr schön sagt, im Vers 2, wo er sagt, denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus hat mich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das heisst, wir können gar nicht frei sein. Unter einer Herrschaft ist jeder Mensch, auch alle, die heute Morgen da sitzen. Entweder sind wir beim Fürst von dieser Welt, sind wir Knechte und Sklaven, oder wir sind sie beim Herrn Jesus. Eine neutrale Position gibt es nicht, die finden wir nicht auf dieser Erde. Gott hat das nicht so willen. Er hat uns in eine Abhängigkeit gestellt als Geschöpf. Und der Paulus tut das im ersten Sätzchen sehr schön auf den Punkt bringen. Er sei ein Knecht Jesu Christi. Das heisst, Jesus bestimmt über sein Leben bis ins Detail. Und in allem, was er machen will, in allem, was er tut, fragt er Gott, fragt er den Herr Jesus, entspricht das deinem Willen? Ist das nach deinem Interesse? Nicht, dass er einen eigenen Weg geht. Und dann sagt er noch, ausgesondert für das Evangelium Gottes. Das ist für mich ein wunderbarer Einstieg, ein wunderbarer Anfang, den er da macht, in dem Römerbrief, in dem zentralen Brief. Jetzt geht er im Vers 2 und da sind wir beim Thema, das Evangelium ist fest in der Geschichte verankert von den Menschen und von Israel. Von den Menschen fängt das bereits im 1. Mose 3, 15 an, wo der erste Hinweis ist auf das Evangelium Gottes. Aber jetzt müsst ihr nicht Angst haben, ich werde nicht morgen mit uns Alten Testament durchgehen und all die Stellen, die Hinweise sind, durchnehmen. Schon sind wir nämlich zu Abend noch dran. Es steht dort im 1. Mose 3, 15, ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Der Herr Jesus als Gottessohn, er hat das, auch das Alte Testament hat erkannt und er hat Bezug genommen in seinen Reden immer wieder auf das Alte Testament. Bei der Bergpredigt hat er das Gesetz ausgelegt, der Jude oder der Zuhörer, wie das im Neuen Testament anzuwenden ist. Und dann, wo er gestorben und auferstanden ist, ist er nachher den Emmaus-Jünger begegnet. Er hat die 2 Stunden begleitet unterwegs und die sind so bedrückt gewesen, betrübt. Wusstest du nicht, hast du nicht gehört, was passiert ist? Und er hat so unwissend gefragt. Und dann sagt er am Schluss, hat er ihnen das Wort aufgetan von Mose und den Propheten und hat all das ihnen geschildert, was auf ihn hingewiesen ist und sagt, oh, ihr Unverständigen im Herzen zu träge, um alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und von Mose und allen Propheten angefangen, erklärte er ihnen all die Schriften und das, was ihn betraf. Ist für mich eindrücklich. Und da tut einfach im Römerbrief oder im Vers 2 ganz kurz schildern und sagt, was zuvor verheißen hat in den heiligen Schriften durch die Propheten. Und dann kommt er auf das Evangelium zu reden. Was heisst das Evangelium? Das Evangelium ist eine Frohbotschaft, eine Siegesbotschaft, die er da verkündigt hat, die er da einleitet und er selber ist von dem berührt worden. Aber wenn ich im Alten Testament noch einen Moment bleibe, möchte ich noch zum Jesaja kommen, der König der Propheten. Er hat den meisten auf ihn hingewiesen, nebst dem, dass er ihn als Knecht an manchem Ort geschildert hat, vor allem also ab dem Kapitel 40, der Knecht des Herrn, möchte ich gegen den Schluss noch eine Stelle nehmen aus dem Jesaja 61, Vers 1 und 2, wo steht, der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, das ist eine Prophetie über ihn, wo der Jesaja so sagt, weil der Herr mich gesalbt hat, er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, das wäre eben das Evangelium, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn. Und der Herr Jesus hat nachher im Lukas 4, bis im ersten öffentlichen Auftreten, hat er Bezug genommen auf die Jesaja-Stelle und hat ihnen gesagt, vor euren Augen ist das Wort jetzt heute erfüllt worden. Und damit hat er sich mit der prophetischen Aussage identifiziert und hat ihnen auch gezeigt, dass er in dem Sinn das Evangelium ihnen gebracht hat. Das zweite Evangelium ist Jesus Christus, das lesen wir ab dem Vers 3 und 4, wo steht, dass er hervorgegangen ist aus dem Samen Davids. Also er war ein Nachkomme von David, aus dem Stamm Juda, wie der David war. Und wir haben die Stammbäume haben wir an zwei Orten festgehalten in der Bibel. Ich denke, das war für die Juden wichtiger, weder dass das für uns wichtig ist. Weil bei denen war das entscheidend, dass das nachgewiesen werden kann, dass er der Messias ist. Und von dem her gesehen, ist das eindrücklich gewesen. Und dann steht dort noch, dass er gesalbt war. Christus heisst der Gesalbte. Und auf Hebräisch ist das der Messias, der uns dargestellt worden ist oder geschildert worden ist. Und der zweite Ausdruck ist nachher der Sohn Gottes, der auch immer wieder vorkommt. Und jetzt ist für mich interessant, wenn er Johannes dargestellt wird, der Johannes, der über ihn redet. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Da sehen wir wieder Gott Vater und Gott Sohn, die am Anfang im Himmel sind, der Herrlichkeit. Und dann sagt er im Vers 14, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Wir machen manchmal über etwas extrem viel Wort und es sagt nicht viel aus. Und wenn wir in der Bibel schauen, tut die Bibel über Mängs und vor allem über zentrale Sachen wenig Wort machen und hat eine unheimliche Tiefe. Ich habe da einen Vergleich, ich habe den vermutlich schon mal in den Raum gestellt, aber ich werde den gleich noch mal in den Raum stellen. Der Manuel hat etwas von der Schöpfungsgeschichte noch erwähnt, mit dem, was wir gesehen haben, mit den Bildern. Und die ganze Schöpfungsgeschichte umfasst 787 Worte in der Bibel. Ich könnte sagen, kurz eigentlich, wie Himmel und Erde und alles entstanden ist und der Mensch und alles zusammen. Das Glaubensbekenntnis der Gläubigen umfasst 107 Worte. Überblickbar, können wir Ring auswendig lehren, viele haben das auswendig gelehrt. Die 10 Gebote, auch haben wir auswendig gelehrt, einmal viel sicher, 103 Worte. Das Unser Vater, wo auch die meisten können, sind 63 Worte. Von der Wortzählung her habe ich es von Martin Luther übernommen. Jetzt komme ich aber zu etwas, was wir heute im EU-Raum haben. Das heisst, wenn ihr Karamellzeltchen in den EU-Raum importieren wollt, also wenn wir jetzt als Schweizer Karamellzeltchen nach Deutschland bringen, durch die Vorschriften und all das Gesetz, das das beinhaltet, ist 25.911 Worte. Und jetzt können wir sagen, die Bibel ganz kurz, prägnant, mängs auf den Punkt gebracht. Und sobald der Mensch etwas muss formulieren oder sich für etwas absichern, geht es ins Uferlos und ins Elende nie. Ich will mit dem nicht über jemanden jetzt etwas Diskriminierendes, aber einfach, es zeigt uns etwas, wenn er es da ganz kurz sagt, durch Jesus Christus, er ist das Fleisch gewordene Wort und hat unser Leben vorgelebt, wo das Evangelium einfach mit das Zentrum ist. Was zum Ausdruck gebracht hat, im Fleisch geboren und nachher im Geist entrückt und jetzt beim Vater ist, als unser Vertreter und uns dort vertreten. Wenn ich zum nächsten Gedanken komme, zum dritten, das Evangelium ist weltumspannend und ganz persönlich zu glauben. Also es ist weltumfassend, ist das gleiche Evangelium, egal auf welchem Land das wir sind, auf welchem in welcher Stadt das wir uns befinden, es ist überall der gleiche Weg, um in den Himmel zu kommen. Es gibt keinen anderen Weg. Das ist wieder etwas sehr Einfaches und sehr etwas Schönes. Wenn ich mit dem Auto unterwegs bin und über Grenzen hingehe, habe ich auf einmal nicht mehr Schweizer gesetzt, dann habe ich das Deutsche oder das Französische oder das Österreichische oder das Italienische oder irgendein anderes Gesetz, das dann gilt. Aber um den Weg in den Himmel einzuschlagen, haben wir überall das Gleiche, das, was uns die Bibel zeigt, den Weg, den ich sie uns vorsage. Und da tut er formulieren und sagt, durch welchen wir Gnade und Aposteldienst empfangen haben zum Glaubensgehorsam für seinen Namen unter allen Heiden. Den Glaubensgehorsam tut er mit dem Evangelium versuchen aufzurichten. Dass wir aus dem Glauben heraus im Gehorsam sind, in dem, was er uns sagt und in dem, was er uns führen oder von uns erwartet. Und da sind wir wieder bei dem, was ich am Anfang gesagt habe, dass wir Sklaven sind oder Knechte, die nicht selber bestimmen, sondern die im Glaubensgehorsam handeln und wandeln, wie das Gott festgelegt hat oder will haben. Unter denen, das heisst unter den Heiden, wo wir auch sind, das trifft uns auch. Wir sind da in dem Sinn mit dir genommen, sind wir Berufene Jesu Christi. Jeder an seinem Platz, all die, die bekehrt und wiedergeboren sind, wir sind als Lichter in einer dunklen Welt, wir sind berufen, eine höhere Berufung, das Evangelium, die frohe Botschaft weiterzugeben an unseren Mitmenschen. Und dann schließt er ab im Vers 7 und sagt, an alle in Rom anwesenden Geliebten Gottes, an die berufenen Heiligen. Berufene Heilige. Geliebte. Ein Ehepaar, 15 Ehejahre hinter sich, sie haben gewisse Probleme, sie kommen für die Seelsorge. Und dann fragt der Seelsorger den Mann, wann hast du das letzte Mal deiner Frau gesagt, ich liebe dich? Dann hat der Mann einen Moment überlegt und sagt, beim Hochsieg. Aber das hat seither nichts geändert. Das heisst, wenn nichts ändert und man es so lässt, wie es ist ja so geblieben. Ich denke, wir merken etwas von dem. Wenn wir so einen Vers lesen und das auf uns beziehen, das geht doch irgendwie, das löst bei uns etwas aus. Wenn er das sagt von geliebten und berufenen Heiligen, das sind wunderbare Titel. Wir alle, die bekehrt und wiedergeboren sind, sind Geliebte Gottes. Du bist von Gott, von dem Schöpfer, wo der Weg unendlich gross ist, bist du geliebt. Du bist auserwählt. Vor Grundlegung von der Welt, Epheser 1, ist dein Name ins Lebensbuch eingetragen worden. Können wir das fassen? Da muss ich mit dem Manuel sagen, das müssen wir gehen. Wenn er das vor Grundlegung von der Welt gemacht hat, hat unsere Namen bereits eingetragen, das geht mir zu hoch. Das dürfen wir einfach glauben. Und dann tut er abschliessen und sagt mit Gnade und Frieden. Durch Gnade vom Herrn Jesus haben wir Frieden bekommen in unserem Leben. Jetzt können wir aber auch sagen, Gnade ist der griechische Gruß und Frieden der hebräische Gruß und der Begrüß zusammengenommen. Wir können es für beides nehmen. Beides ist sehr schön. In England sagt man, sei es lang unter den Königen üblich gewesen, dass wenn einer mit dem Evangelium oder mit der Botschaft über hat wollen gehen, hat er zuerst beim König müssen vorsprechen und der hat nachher beurteilt, ob er das will in seinem Land oder ob er es nicht will. Und dann ist wieder so ein Missionar übergekommen, hat Bitte gestellt und der König hat da seine Weisen versammelt in seinem Thronsaal und hat mit ihnen beratschlagt in der Nacht dort, machen wir das oder machen wir es nicht. Es war warm, sie hatten das Fenster auf beiden Seiten offen und dann ist ein Vogel geflogen, ist dort ein bisschen um die Lampen herum oder um die Leuchter herum geflogen und dann auf der anderen Seite wieder raus. Und da sagt einer von diesen Weisen, König, ist das nicht ein Hinweis vom Himmel gewesen? Ist unser Leben nicht so ein bisschen ähnlich wie dem Vogelseins? Von irgendwoher aus der Nacht raus kommen wir. Wir bewegen uns da ein bisschen in dem Raum, in dem wir sind, und dann gehen wir wieder irgendwo in die Nacht raus. Wenn der Missionar uns auf diese Frage, von woher und wohin, eine Antwort geben kann, dann wollen wir doch den einladen bei uns. Dann lassen wir ihn da. Und genau das tut die Bibel sagen. Sie gibt uns eine Antwort über die Herkunft, über den Sinn des Lebens und über die Zukunft. Und das ist auch im Römerbrief sehr schön und sehr eindrücklich beleuchtet. Es steht dort, dass wir von Gott sind, dass wir für Gott sollen da sein und zu Gott geschaffen sind. Wunderbare Aussicht und ein wunderbarer Auftrag, ein wunderbarer Dienst, wo wir drinstehen. Jetzt, wenn ich zum zweiten Abschnitt komme, zum zweiten Teil, so geht es da mehr um den Paulus und um sein Anliegen ab Vers 8. Das tue ich einfach versweise gerade lesen. Zuerst danke ich meinem Gott, durch Jesus Christus um euer aller Willen, weil euer Glaube in der ganzen Welt verkündigt wird. Denn Gott, dem ich in meinem Geist diene am Evangelium seines Sohnes, ist mein Zeuge, wie unablässig ich an euch gedenke. Sind die Römer, die Gläubigen dort, sind die ihm bekannt gewesen? Hat der Paulus die gekannt, wenn ich den Manuel kenne oder alle anderen, die da drin sind? Nein, er war noch nie zu Rom gewesen. Das war eine Gemeinde gewesen, da der einzelne Brüder von dort hat er kennt, durch frühere Kontakte, aber sonst hat er die Gemeinde nicht gekannt. Und jetzt sagt da der Paulus, er danke Gott durch Jesus Christus für die Gemeinde, täglich, immer wieder. Das hat mich beeindruckt. Was mache ich, wenn ich an die Gemeinde denke? An Gümligen, an Burgdorf, an Kissen. Ist auch vorab bei mir, er sagt, zuerst danke ich. Ist bei mir auch der erste Dank für all die Geschwister, die hier eine Heimat gefunden haben. Für all die Geschwister, die sich am Evangelium geöffnet haben. Oder tue ich, wenn ich in die Gemeinde schaue und sage, oh Herr Jesus, dort ist etwas im Argen und dort ist etwas im Argen und dort hätte ich gerne etwas anderes und so weiter. Dass ich dort nur noch anfange, bei mir irgendwie etwas hineinzudrehen. Der Paulus dankt auch nicht für sich, dass es ihm gut geht. Er dankt auch für die Gemeinde und das hat mich beeindruckt. Und Gott möchte mir Gnade schenken, dass auch in meinem Leben immer wieder zuerst der Dank da sein darf. Der Dank für all das, für all die, die er uns mit auf den Weg gegeben hat. Und jetzt Geschwister, die mir vielleicht nicht ganz optimal liegen vom Typ her, sind die ein bisschen weniger wertvoll. Die sind manchmal noch wertvoller. Warum? Das sind ein bisschen die Schleifsteine. Die, die alles gleich sehen wie ich, das sind bei mir nicht Schleifsteine. Da habe ich eine Harmonie vom ersten Moment an. Aber die es nicht gleich sehen, die immer wieder kommen und etwas hinterfragen oder etwas kritisieren oder etwas beanstanden, das sind ein bisschen Schleifsteine. Und die sind nicht weniger wertvoll. Auch die sind wertvoll, denn sie bringen mich näher zum Herrn Jesus. Und der Paulus hat das so gesehen. Und darum war bei ihm der Dank an erster Stelle gewesen. Von ganzem Herzen sagt er, immer mache das. Unablässig, jeden Tag. Und dann kommt das zweite Anliegen, das er hat. Und das ist für mich wieder Gebet und Ermutigung. Und er da formuliert, ab dem Vers 10 bis 12 steht, indem ich alle Zeit in meinen Gebeten flehe, ob es mir nicht endlich einmal durch den Willen Gottes gelingen möchte, zu euch zu kommen. Denn mich verlangt danach, euch zu sehen, um euch etwas geistliche Gnadengabe mitzuteilen, damit ihr gestärkt werdet. Das heißt aber, dass ich mitgetröstet werde unter euch durch den gegenseitigen Austausch und eures Glaubens. Ist für mich eindrücklich wieder. Sein Anliegen war, mit ihnen Kontakt zu haben, um ihnen etwas weiterzugeben vom Evangelium, Trost weitergeben, Ermutigung weitergeben, Hoffnung weitergeben und dann aber auch das Gleiche zu empfangen, damit wir gegenseitig getröstet werden. Und ich habe mich da gefragt und ich denke, wir dürfen uns die Frage alle stellen, bei unseren Kontakten, die wir haben, untereinander, miteinander, ist das auch einer der Hauptpunkte? Oder kommt der vielleicht nicht einmal zur Geltung? Das ist kein Thema, bis wir auseinandergehen wieder. Beim Paulus war das ein zentrales Thema gewesen. Und das gefällt mir da. Erstens das Verlangen, das er hatte, der Wunsch, der innige Wunsch, das Gebet. Und dann sagt er, damit wir uns gegenseitig ermutigen. Das heisst, das, was er weitergegeben hat, hat sollen dienen zum Aufbau vom Reich. Wenn in der Bibel andere Sachen, wo jemand auch Ermutigung weitergegeben hat, wenn ich den Absalom nehme, dann hat er auch etwas weitergegeben. Man könnte das anlesen. Dann im Versteckten hat er sich eine Gruppe um sich geschart, etwa 50 Mann, und hat immer wieder, wenn Leute zum König wollten kommen, zu seinem Vater, hat er die abgefangen und hat ihnen gesagt, mein Vater hat keine Zeit für euch. Ihr könnt euer Problem mir schildern, ich helfe euch. Das heisst, er hat das Gift weitergegeben, nicht etwas Positives, etwas Negatives. Und das hat wie ein Krebsgeschwür, hat das angefangen zu wirken im Ganzen. Und Gott möge uns Gnade schenken, dass wir gerade aus dieser Einleitung von dem Römerbrief, dass wir das mitnehmen, dass der gegenseitige Austausch, wie es im Vers 12 sagt, dass der zur Ermutigung und zur Auferbauung ist vom gegenseitigen Glauben. Das ist etwas Schönes. Und dann ist die Gemeinde am Wachsen, nach innen und nach aussen. Weil wenn die Aussenstehenden die Einigkeit sehen, dass wir die Liebe untereinander haben, wird das zu der Welt ein starkes Zeugnis sein, wo sie erkennen und wo sie darauf eingehen. Und der dritte Gedanke noch ist das Fruchtwirken, das er ab dem Vers 13 schildert. Und ich will euch aber nicht verschweigen, Brüder, dass ich mir schon oftmals vorgenommen habe, zu euch zu kommen. Ich wurde aber bis jetzt verhindert, um auch unter euch etwas Frucht zu wirken, gleich wie unter den Heiden. Und jetzt tut er begründen, warum. Und sagt, ich bin ein Schuldner, sowohl den Griechen als auch den Barbaren, sowohl den Weisen als auch den Unweisen. Darum bin ich bereit, so viel an mir liegt, auch euch in Rom das Evangelium zu verkündigen. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Rettung für jeden, der glaubt, zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Es gefällt mir da, wenn er sagt, um unter euch etwas Frucht zu wirken. Der Gedanke, den ich schon erwähnt habe, was ist mein Ziel beim Gespräch mit meinem Nächsten? Um etwas Frucht zu wirken oder um etwas Negatives zu streuen, um eine Vermutung auszusprechen, um irgendein Unrecht in den Raum zu stellen. X was. Der Paulus hat das wunderbares, ein edles Ziel gehabt, aus dem Evangelium raus, um etwas Frucht zu wirken. Und jetzt begründet er, warum. Er sagt, ich bin ein Schuldner. Was tut ein Schuldner machen? Möglichst schnell versuchen, seine Schuld loszuwerden. Einfach die Schuld zu begleichen, wenn man es kann. Jetzt, auf dieser Schiene, die er es hier erwähnt, können wir die Schuld so nie loswerden. Wir sind immer Schuldner für das, was wir vom Herrn Jesus empfangen haben. Wir haben Erlösung empfangen, Vergebung von den Sünden, wir haben das ewige Leben empfangen, wir haben so viel empfangen, wir können ihm für das gar nie genug danken. Aber wir können als Schuldner ihm gegenüber können wir versuchen, von dem Guten, das wir bekommen haben, einfach weiterzugeben. Unseren Mitmenschen, mit denen, wo wir in Kontakt kommen, auch da sind wir Schuldner. Und wir wollen auch ihnen, wenn wir sie Anteil haben von dem Guten. Wenn ich mich jemanden Besuch mache, es hat verschiedene, es hat Leute, die sind offen, die haben Freude, es hat Leute, die sind gläubig, das ist schön. Und es hat Leute, die sagen mir beim ersten Besuch, Herr Bischof, Ihren Besuch wünsche ich nicht mehr. Mein Leben ist gelaufen, ich habe es gut gehabt, ich habe es schön gehabt, aber mit dem hier oben habe ich gar nichts zu tun. Und mit dem wollte ich nichts zu tun haben. Und da muss ich sagen, wie kommt das bei mir an? Das ist nicht bei mir ein persönlicher Angriff, das schaue ich nicht so an. Aber das macht mich enorm betroffen. Ist jemand auf dem letzten Wegabschnitt, noch ganz einen kurzen Schritt ist vor ihm und dann kommt der Tod. Und er merkt nicht, wie spät das ist. Und dann ist mein Gebet, dass ich sage, Herr Jesus, öffne du ihm noch die Augen. Und da wollen wir auch miteinander, wenn wir beten für all die Aufgaben, wo wir drinstehen, dass da Gott noch manches bewirken kann, dass er Menschen noch die Augen öffnen kann, dass sie erkennen, wie spät das ist. Jetzt im Vers 16 fängt er wieder interessant an und sagt, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Ich hätte gerne beim Eingang gefragt, kannst du mir da ja oder nein hinschreiben nachher bei jedem, wo ihr kommt. Können wir das einfach so blank unterschreiben, denn ich schäme mich des Evangeliums von Jesus Christus nicht. Ich nicht. Ich habe schon manchmal anders erlebt. Ich bin im Zug unterwegs, vis-à-vis habe ich jemanden, der bedrückt reinschaut und ich habe das Evangelium. Fange ich ein Gespräch an mit dieser Person? Weise ich sie auf das her? Manchmal habe ich es gemacht, manchmal habe ich es nicht gemacht. Warum? Es ist ein Kampf in der unsichtbaren Welt. Aber in dem Moment, wo er seine Liebe in vollem Mass in unsere Herzen ausgossen hat und damit der dritte Liebe, wird er uns zu dem Punkt bringen, dass wir das immer mehr sagen können. Ich schäme mich des Evangeliums von Jesus Christus nicht. Nicht, dass wir vor den Leuten stehen. Wir wollen vor Gott stehen. Und Gottesfurcht vertreibt Menschenfurcht, aber die Menschenfurcht vertreibt Gottesfurcht. Und wenn wir vor den Leuten stehen, werden wir mit dem immer ein Problem haben. Und wenn wir vor Gott stehen, werden wir den Auftrag, den uns gegeben ist, werden wir gerne machen und mit Freude machen. Und er wird uns immer wieder Weisheit und Kraft geben. Denn er begründet es, denn es ist eine Kraft Gottes zur Rettung für jeden, der glaubt. Zuerst für die Juden und dann für die Griechen. Warum tut er zuerst sagen für die Juden und nachher für die Heiden oder für die anderen? Die Juden haben ein zentrales Thema im Alten Testament. Im 1. Mose 12 hat er mit dem Abraham mit ihnen angefangen und hat der Herr Jesus ist ins Volk Israel gekommen, er war ein Jude gewesen. Und von dem her gesehen ist das Evangelium zuerst zu den Juden gekommen. Und er hat es jetzt einfach in dem Moment, hat er es eine Weile auf die Seite gestellt gehabt, aber nicht mit der Ersatztheologie, dass die Juden auf der Seite sind und wir an ihre Stelle kommen. Das wäre falsch. Und das tut er uns hier sehr schön sagen, schon der Paulus in dem Brief wieder und nachher im Kapitel 9 bis 11 kommt er ja noch eindrücklich dazu, aber schon da sagt er zuerst den Juden. Das bleibt so, dass immer wieder der Herr Jesus hat es auch so gemacht, zu ihnen gekommen ist und nachher zu den anderen, dass das Evangelium verkündet, dass das Evangelium weitergegeben worden ist. Ich werde noch zum letzten Gedanken kommen. Es steht da aus Glauben und zum Glauben. Das könnte so ein bisschen verwirrlich sein, wenn er sagt, denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben. Ich könnte jetzt da manche Auslegungen euch anführen und erläutern, aber ich werde nur gerade die vom Jakob Thyssen, wo er es zusammenfasst, auf den Punkt bringen. Und er sagt das sehr schön. Er sagt, der Ausgangspunkt ist der objektive Glaube. Das ist das da, das Wort Gottes. Das ist ein Objektiv. Das könnt ihr heben, das könnt ihr packen, das könnt ihr lesen, das könnt ihr auswendig lernen. Und aus dem Objektiven heraus, wo wir aus dem Wort Gottes haben, gibt das den subjektiven Glauben. Der subjektive Glaube ist das, was das Wort Gottes nachher bei mir bewirkt. Und dann kommt der Vers 16 wieder zum Zug. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Und darum kann er auch sagen, aus Glauben, aus dem Wort Gottes raus, zum Glauben in meinem Leben inne und mit dem, was mein Leben tut, bewirken. Ich werde abschliessen mit einer Aussage von Moody, vom Evangelist Moody, wo er gesagt hat, er tut das Gespräch zwischen dem Petrus und dem Herr Jesus nach der Auferstehung, tut er das Gespräch hier schildern. Der Petrus fragt den Herr Jesus, ist es wirklich deine Meinung, Herr, dass wir das Evangelium allen Menschen predigen sollen? Auch diesen Sünden, die dich gemartert haben? Ja, Petrus, antwortete der Herr, biete denen zuerst das Evangelium an. Macht euch auf die Suche nach jenem Mann, der mir ins Gesicht gespuckt hat. Sagt ihm, dass ich ihm vergebe. Sucht den Mann, der mir die Dornenkrone auf die Stirne gedrückt hat. Sagt ihm, dass ich ihn in mein Reich eine Krone für ihn bereithalte, wenn er das Heil annehmen will. Sucht den Mann, der mir das Rohr aus der Hand nahm und mich damit geschlagen hat. Ich will ihm ein Zepter geben und er soll mit mir auf meinem Thron sitzen. Sucht den Mann, der mir ins Gesicht geschlagen hat. Sagt ihm, dass mein Blut rein macht von allen Sünden und dass es auch für ihn vergossen wurde. Sucht den Soldaten, der mir mit dem Speer die Seite aufschlitzte. Sagt ihm, dass es einen näheren Weg zu meinem Herzen gibt als diesen. Das ist für mich eine wunderbare Zusammenfassung vom Evangelium. Und wir alle sind da bei diesen Soldaten dabei gewesen. Wir haben mitgeholfen, mit unseren Sünden ins Kreuzigen. Und da drin tut der Herr Jesus, wenn ich jetzt das aus dem Bild rausnehme, aus dieser Geschichte raus, an Petrus sagen, für alle ist das Evangelium gekommen und wir dürfen uns daran freuen. Und wir wollen es aber auch allen um uns herum weitergeben. Egal, wie ein Mensch drin ist oder was er alles gemacht hat, das spielt bei Gott keine Rolle. Sein Blut macht jeden Schaden gut. Ich bete noch. Herr Jesus, ganz herzlichen Dank für dein Wort, gerade für den Abschnitt, wo wir sehen, wie du deine Gnade offenbart hast, dein Evangelium hast du in die Welt einbringen, verteilen, gerade durch den Paulus. Herr Jesus, danke, dass dein Wort eine unfehlbare Wirkung hat. Dass du uns aber auch die Möglichkeit vom Gebet gegeben hast, wo wir damit deinen Arm bewegen können. Danke, Herr Jesus, für all die, die den Morgen jetzt da sind. Segne du weiter jedes an seine Aufgaben, wo es ist, an seinem Ort, wo es wohnt. Lass uns du Botschafter sein an deiner Stadt. Aber auch in den Kontakten, die wir haben und die Menschen noch nicht dir gehören. Herr Jesus, wir legen zu dir her. Und auch da dürfen wir wissen, dass das Evangelium eine Kraft ist zur Rettung von denen, die verloren gehen. Dass auch sie noch zu dir kommen und an dich glauben. Segne du unseren Dienst von jedem Einzelnen weiter und bewahre es du in dir. Amen.